Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Wenn ich auf die letzten 38 Jahre meines Lebens zurückblicke, dann kann ich sagen, dass es in irgendeiner Form immer weiterging. Es ging vorwärts. Wenn man das in einem Graphen darstellen würde, dann würde das so eine geschlängelte Linie sein, die sich aber immer schön weiter entwickelt. Ja, natürlich habe ich Krisen erlebt, aber durch gutes Coaching konnten Lösungswege gefunden werden. Und so konnte man selbst Krisen irgendwann als Herausforderungen sehen, als vielleicht sogar großartige Chance. Wenn ich allerdings auf das letzte Jahr zurückblicke, so muss ich sagen, ging es nicht einfach, ja, fast linear weiter und vorwärts. Nein, die Gemeinde wurde nicht immer schöner, größer, besser und weiter. Es kamen nicht immer mehr Leute hinzu. Wir konnten nicht die Pläne verwirklichen, die wir uns als Vorstandsteam so überlegt hatten, sondern auf einmal standen wir in größter Krise. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir als neu gewählter Vorstand zusammensaßen in unserer ersten Sitzung. Und schon in unserer ersten Sitzung war klar, dieses Jahr wird wahrscheinlich anders werden, weil uns diese Corona-Pandemie auf einmal überfallen hatte. Und zwei Tage nach unserer ersten Vorstandssitzung als neu gewählter Vorstand im März war dann auch klar, dass wir in den Lockdown gehen werden und dass es keine Gottesdienste mehr geben wird. Und keiner wusste, wie lange das gehen wird. Und so trafen wir uns auch als Vorstand nur noch per Videokonferenz und wir haben getagt und gedacht und gesessen und überlegt, wie wir mit dieser Situation umgehen. Bald fingen wir an, Hygienekonzepte zu erwerfen, die es ermöglichen sollten, dass wir wieder Gottesdienste anbieten können. Aber fast jede Woche mussten sie wieder neu geschrieben werden, weil wieder irgendwelche neuen Verordnungen draußen waren. Dann konnten wir endlich öffnen. Die Vorfreude war groß. Wir haben uns sogar überlegt, was machen wir, wenn zu viele Menschen kommen. Die Überlegungen waren hinfällig. Es kamen nur 10 bis 20 Menschen in die ersten Gottesdienste. Die Sorge war groß. Nach dem Sommer konnten wir dann 2 Gottesdienste anbieten, was aber gleichzeitig auch eine große Tragik in sich beinhaltete. Denn eigentlich sind wir als Stadtmission eine Gemeinde, die alle Generationen vertreten hat, wo das kleine Baby mit der Uroma und dem Uropa zusammen im Gottesdienst sein kann. Das alles war jetzt so nicht mehr möglich. Wir mussten in irgendeiner Form die Gemeinde in der Mitte teilen, damit überhaupt genügend Menschen hier in dem Raum Platz finden konnten. Was für ein Schmerz. Wie können wir als Vorstand, als Pastorenteam eine Gemeinde zusammenhalten in solch herausfordernden, in solch krisenhaften Zeiten? Das ist eine Frage, die uns immer wieder bewegt hat. Und ja, das hat sehr an unseren Nerven, auch an meinen Nerven gezehrt. Entschuldigt an der Stelle bitte jedes Wort, was ich unbedacht oder in reizvollem Ton gesagt habe. Es war nicht einfach und es ist bis jetzt auch noch nicht einfach. Wir befinden uns ja inzwischen wieder im Lockdown. Eine mehr als herausfordernde Zeit, eine Krisenzeit, eine Zeit, die ich persönlich so noch nicht erlebt habe in diesem Ausmaß. Und wahrscheinlich geht es vielen von euch genauso. Ich habe in den letzten Tagen angefangen, über dieses Jahr persönlich zu reflektieren. Und habe dann auch überlegt, welcher Text könnte denn für eine Jahresabschlusspredigt passen. Ich habe mir die verschiedenen vorgeschlagenen Predigttexte angeschaut und bin dann hängen geblieben bei einem Text aus dem Alten Testament, den ich gerne mit euch teilen möchte. Der steht in Prediger 3, die Verse 1 bis 13. Da heißt es: Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott dem Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt, hat guten Mut bei all seinen Mühen. Das ist eine Gabe Gottes. Zwei Gedanken möchte ich mit euch teilen. Der erste: Zeit ist relativ. Keine Sorge, wir werden hier keinen Physikunterricht jetzt machen im Sinne von E gleich mc Quadrat und Albert Einsteins Relativitätstheorie. Das ist nicht ganz meine Stärke, überlasse ich gerne anderen. Ich möchte lieber geistlich auf die Zeit blicken. Auf das, was wir letztes Jahr erlebt haben und auf diesen Text. Zeit. Zeit erleben wir immer in Kombination mit persönlichem Erleben. Zeit ist nie ereignislos. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Heiligabend haben wir gerade gehabt. Und ich erinnere mich noch an meine eigenen Kindheitserfahrungen in Bezug auf Heiligabend. Mein Bruder und ich mussten immer in unsere Zimmer gehen und dann haben wir gewartet, bis das Glöckchen klingelt und wir heruntergehen durften in das Wohnzimmer und wir dort die Bescherung miteinander feiern konnten. Dieses Warten vor der Bescherung kam uns immer unendlich lang vor und das Spielen sehr, sehr kurz, was dann nach der Bescherung folgte. Wenn da jemand gestanden hätte mit der Stoppuhr daneben, dann hätte man wahrscheinlich festgestellt, dass das Warten vorher sehr, sehr, sehr kurz ist im Vergleich zu der langen Zeit des Spielens nach der Bescherung. Aber empfunden ist es genau andersrum. Der Autor dieses Gedichts, was ich gerade vorgelesen habe aus der Bibel, der guckt auf das Leben und stellt fest, dass das Leben auch durch verschiedene Erlebnisse in der Zeit geprägt ist. Dass es ein Zeiterleben ist. Und er fasst seine Beobachtungen, die er da so macht, in einem Gedicht zusammen. Und dieses Gedicht ist wirklich sehr, sehr schön. Gerade in der hebräischen Sprache kommt es noch deutlicher zum Tragen. Es hat einen Einleitungsvers. Vers 1, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Und hier wird für Zeit eine andere Vokabel gewählt. Im Hebräischen gibt es für die Vokabel Zeit gleich mehrere Worte. Und dann folgen 7 Verse untereinander, in denen der Autor aufgliedert, was er da so beobachtet, was er für ein Zeiterleben beobachtet. 7. Das ist etwas, da klingelt es bei einem Theologen immer. Denn dieser 7er Rhythmus, der sich hier in 7 Versen widerspiegelt, der begegnet uns in der Bibel immer wieder. Gleich zu Anfang der Bibel begegnet er, in der Schöpfung. An 7 Tagen wird die Welt geschaffen. Und diese 7 Tage Schöpfung spiegelt sich dann im Leben eines jeden Menschen wieder. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Alle 7 Jahre soll der Acker brach liegen. Die Zahl 7 und der damit verbundene Rhythmus kommt immer wieder im Menschen zum Tragen. Warum? Dieser Rhythmus ist wichtig. Denn in diesem Rhythmus wird deutlich, dass alles eine Ordnung hat, trotz des Chaoses, was wir in dieser Welt erleben. Das ist das, was dadurch ausgedrückt wird. Alles hat eine göttliche Ordnung. Und diese Ordnung, dieser Rhythmus der 7, der weist auf Gott hin. Alles hat einen Rhythmus. Googelt das mal. 7er Rhythmus und Bibel. Da wird man spannende Sachen finden. Da gibt's ganze Abhandlungen drüber. Und auch unser Autor dieses Gedichts gliedert seine Beobachtungen in 7 Verse und bezieht sie auf diese Lebenserfahrung. Und jetzt gucken wir mal hinein, was er da im Einzelnen beobachtet. Ich habe euch das auch nochmal aufgegliedert auf einer Folie, damit wir die Themen etwas besser vor Augen haben, denn im Bibeltext verschwimmt das alles ein bisschen. Denn alles hat auch da einen Sinn. Der erste große, der erste Vers, nicht der erste große Block, sondern der erste Vers behandelt das Leben und alles, was darin ist. Geboren werden, es beginnt alles mit der Geburt und es endet mit dem Sterben. Ja, Gewalterfahrungen gehören auch oft mit zum Leben dazu. Viele von uns haben sie auch schon gemacht. Und auch das Abbrechen, das Zelteabbrechen gehört dazu. Das haben wir sogar als Gemeinde ja immer wieder erlebt, dass wir Gebäudeteile abgebrochen haben und wieder neu aufgebaut haben. Dann haben wir den dritten großen Block, das sind die Gefühle. Weinen und Lachen, Klagen und Tanzen. Auch das hat seine Zeit und gehört mit zum Leben dazu. Dann als viertes die Geschlechtlichkeit. Hier bedarf es einer kleinen Erklärung. Das ist in Vers 5. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, aufhören zu Herzen hat seine Zeit. Das Steine sammeln und Steine wegwerfen ist eine hebräische Metapher. Das war mir auch nicht so bewusst, habe ich jetzt auch erst rausgefunden. Aber es ist eine Metapher für die Geschlechtlichkeit des Menschen. Es ist eine Metapher für das weibliche und männliche Begehren zueinander. Also das heißt, auch die Geschlechtlichkeit ist Teil des Lebens. Wir merken schon, der Autor hat hier eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen. Besitz spielt auch eine Rolle bei seiner Betrachtung. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Kommunikation auch als ein ganz wichtiges Thema, wo es darum geht, auch wann rede ich und wann schweige ich. Es gibt Momente, da ist Schweigen angebracht und angesagt. Und dann gibt es aber auch Momente, wo das Reden außerordentlich wichtig ist und wo man nicht schweigen darf. Und die Beziehungen haben ihre Zeit und was darin liegt. Lieben und Hassen, Streit und Friede. Der Autor betrachtet also das ganze Leben und ich würde sagen, das ist ein ziemlich zeitloser Text und das ist etwas, was wir heute bei uns auch beobachten können. All die Komponenten, die wir gerade dort gehört haben. Und er fasst immer Gegensatzpaare zusammen, immer Positives und Negatives. Und wenn diese Aspekte dann konkret erlebt werden im Leben, dann merken wir wieder, wie relativ Zeit ist. Denn ganz ehrlich, von den positiven Sachen können wir doch alle nicht genug bekommen. Wir haben doch lieber alle die Sonnenseite des Lebens mit Tanzen, Lachen und Feiern. Und da geht die Zeit immer so schnell vorbei. Weil der Moment der Trauer und des Verlustes, den halten wir kaum aus, den wollen wir lieber beiseite schieben. Den wollen wir am liebsten nicht im Leben drin haben. Wir haben es geschafft, viel von dem, was Leid und Elend betrifft, wegzudrücken. In die Heime, in die Krankenhäuser, in die Hospize. Tod und Verlust haben doch bei uns ganz oft keinen Platz, obwohl die Beobachtung des Predigers ist hier, dass sie sehr wohl das Leben mit ausmachen. Vielleicht tun wir uns auch nicht gut daran, wenn wir das alles einfach immer wegdrücken. Alles gehört dazu. Es ist ein Rhythmus, in dem wir leben. Das ist die Ganzheitlichkeit des Lebens. Jetzt möchte man fast meinen, das klingt ein bisschen nach Hamsterrad, ein bisschen zirkulär im Kreis drehen, wenn doch alles immer wieder kommt. Aber das Spannende ist, dass der Text etwas einbaut, eine nächste Relationsebene einbaut, die wir nicht missachten sollten. Wir haben die Relationsebene des persönlichen Erlebens und jetzt haben wir eine Relationsebene noch mit drin in Vers 11, die ganz spannend ist. Da heißt es, er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ewigkeit. Somit kommt zu unserer menschlichen Relationsebene eine göttliche, eine ewige Relationsebene dazu. Deshalb heißt mein zweiter Punkt, verbunden mit der Ewigkeit in dieser Zeit. Gott setzt nämlich unsere menschliche Lebenszeit in Beziehung zu sich selbst. Unsere endliche Lebenszeit wird in Beziehung gesetzt zu seiner Ewigkeit. Das ist ein neuer Relationspunkt, ein neuer Pflock, der eingeschlagen wird. Und es wird an keinem Beispiel besser deutlich als an Heiligabend, an der Geburt Jesu Christi. Ab hier zählen wir vor und nach Christus. Es bezieht sich unsere Zeit auf Christus. Unsere Zeit bezieht sich auf den ewigen Gott, der Mensch geworden ist. Der Autor dieses Textes, der ja im Alten Testament lebte, also noch vor Christi Geburt, der lenkt hier schon den Blick des Menschen auf die Ewigkeit Gottes. Er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt, die Sehnsucht nach Ewigkeit. Sie schlägt in uns und deshalb sollten wir unseren Blick auch darauf richten. Und damit wir das nicht vergessen, dass wir den ewigen Gott als Relationsebene in unserem Leben haben, empfiehlt der Autor eine Hausaufgabe. Und zwar eine relativ banale. Man möchte ja meinen, nach so einem tiefgehenden Text, nach so einem tiefgehenden Gedicht, kommt jetzt eine spirituelle, meditative Aufgabe, um sich die Ewigkeit mehr vorzustellen, um sie mehr in das eigene Leben zu lassen. Aber dem ist gar nicht so. Er empfiehlt etwas ganz Banales. Seine Schlussfolgerung ist eine ganz einfache. Es gibt nichts Besseres dabei, als fröhlich sein und gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Aha, essen und trinken, ganz einfach. Essen und trinken, um sich der Gabe Gottes bewusst zu werden. Die Gabe Gottes ist Leben. Leben in Bezug auf ihn, Leben in Bezug auf die Ewigkeit. Und wenn wir essen und trinken, dann ist das etwas sehr Wichtiges und sehr Gutes. Vielleicht trifft der Ausspruch von Augustinus, dem Kirchenvater, ja doch zu, nämlich Gott genießen. Vielleicht darf ich lernen, im neuen Jahr mehr Gott zu genießen. Damit meine ich nicht irgendwelche Fressgelage. Nein, bewusst wahrzunehmen mit all meinen Sinnen, die Gott mir gegeben hat. Mit all meinen Sinnen die Ewigkeit wahrzunehmen in Form von Genuss. Aber das wäre ja auch nur ein kleines Abbild. Ich glaube, es geht noch größer. Denn der allerhöchste Ausdruck, der allerhöchste Ausdruck von Essen und Trinken, der erschließt sich erst im Neuen Testament. Denn der allerhöchste Ausdruck von Essen und Trinken ist das Abendmahl. Wir konnten es dieses Jahr, ich glaube, nur zweimal feiern vor Corona. Wir hatten alles vorbereitet und dann stiegen die Zahlen wieder rasant und wir mussten es absagen. Aber eins kann ich sagen. Ich werde alles daran setzen, dass wir nächstes Jahr in der Stadtmission auf jeden Fall ganz bald Abendmahl feiern. Es ist schon alles vorbereitet. Wir sind schon mit unserem Konzept, wie wir das hygienisch sauber machen, extrem weit. Warum ist mir das so wichtig? Warum ist es mir so wichtig? Im Abendmahl, im Essen vom Brot und im Trinken von dem Wein, feiern wir Gottes Ewigkeit mitten in der Zeit. Gottes Ewigkeit mitten in der Zeit als eine fette Sache zum Ausgleich für die mageren Sachen unseres Lebens. Im Abendmahl verdeutlicht Gott selbst uns, dass unser Leben eine ewige Relation hat, dass es verbunden ist mit der Ewigkeit. Beim Abendmahl berührt der Himmel die Erde. Oder um es noch schöner zu sagen, beim Abendmahl küsst der Himmel die Erde. Kommt der ewige Himmel, der ewige Gott mit uns vergänglichen Menschen in Berührung und macht uns deutlich, dass er die Ewigkeit mit uns verbringen will. Ja, im Abendmahl, da kommt diese Ewigkeitsperspektive am allerbesten zum Ausdruck. Das ist ein heiliger Moment. Und so kann ich sagen, ja, Jahr 2020 ist schwierig und ich möchte es auch nicht einfach wegdrängen, abschieben, in die Tonne kloppen. Momentan kann man an vielen Punkten lesen, ein gebrauchtes Jahr und hau ab 2020. Nein, das möchte ich nicht. Bewusst nicht. Denn ich stelle fest in der Reflexion, auch mit diesem Bibeltext, dass eben solche Krisenzeiten zum Leben unweigerlich mit dazugehören und dieses Leben erst vollständig machen. Ich möchte nicht einfach etwas wegkicken. Gleichermaßen möchte ich mich aber auch freuen und hoffnungsvoll sein, dass auch andere Zeiten wieder kommen werden. Ich möchte hoffnungsvoll sein, dass dieser ewige Gott mit mir geht und wir nicht in irgendeinem Hamsterrad gefangen sind, sondern dass ich immer einen Ausblick habe in die Ewigkeit. Und dieser Ausblick gibt mir Hoffnung für diese Zeit, ganz konkret im Hier und Jetzt. Und so will ich dieses Jahr 2020 in Gottes Hände zurücklegen, mit all den Fragezeichen, die da bleiben werden, mit all der Trauer, mit all der Verzweiflung, die da drin war. Ich möchte es Gott hinhalten und möchte gleichermaßen hoffnungsvoll in das Jahr 2021 gehen, weil ich weiß, dass der ewige Gott mitgehen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch ein paar restliche schöne Stunden in diesem Jahr und ein gesegnetes 2021. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, und wir schauen auf dieses Jahr zurück und da bleibt manches Schmerzhafte und manches Schwierige. Wir halten dir das hin, all unsere Fragezeichen und Trauer über das, was in diesem Jahr erlebt worden ist. Und gleichermaßen hoffen wir auf das nächste Jahr. Und wollen hoffnungsvoll hineingehen, weil du, der ewige Gott, mit uns bist. Und wir bitten dich, dass du uns begegnest im nächsten Jahr. Wir bitten dich um deinen Segen. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen für deine Ewigkeit immer wieder aufmachst und wir sie uns in unserem Leben bewusst machen können. Danke, dass du deine Gegenwart zugesagt hast. Und in so vielem sind wir sprachlos, was dieses Jahr betrifft. Und wir fassen unsere Sprachlosigkeit in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.